Welcome back.
Herzlich willkommen.
This morning we looked at the fact that
heute Morgen haben wir uns mit der Tatsache beschäftigt, dass in jedem Christen der Heilige Geist wohnt. Aber nicht jeder Christ ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Paulus schreibt den Christen in Ephesus, lasst euch vom Geist erfüllen. Die Zeitform des griechischen Verbs müsste eigentlich so übersetzt werden. Lasst euch fortwährend erfüllen, immer und immer wieder. Worin besteht der Unterschied zwischen einem Christen, in dem der Heilige Geist wohnt, und einem, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist? Lassen Sie mich folgendes Bild gebrauchen. Wir haben zu Hause einen Gasboiler mit einer Zündflamme, die ständig brennt. Jeder Christ verfügt gewissermaßen über eine Zündflamme, die ständig brennt. Der Geist Gottes wohnt in uns. Es gibt Christen, die wie so eine Zündflamme sind. Doch wenn der Boiler eingeschaltet wird, dann macht es Wumm. Sicher nicht genau so. Aber so in etwa. Und er produziert Wärme und das Licht wird hell. Manche Christen sind wie Zündflammen, aber manche ähneln diesem Wumm. Sie brennen sozusagen auf allen Zylindern, wenn Sie entschuldigen, dass ich die Bilder hier etwas durcheinander würfele. Wie geschieht das? In der Apostelgeschichte, die tatsächlich sozusagen der erste Band der Kirchengeschichte ist, finden wir eine Reihe von Menschen, die mit dem Geist erfüllt wurden. Und es könnte gut sein, dass eine dieser Begebenheiten zu Ihnen persönlich spricht. Ich möchte mit einem von fünf Berichten beginnen, wo Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Ich weiß nicht, ob Sie unter eine dieser Kategorien fallen, aber ich bin davon überzeugt, dass die meisten hier zu einer dieser fünf Kategorien passen. Im ersten Bericht, also in der ersten Kategorie, begegnen wir Menschen, die sich danach sehnen, erfüllt zu werden. So wie Nigel Scalzi, den ich schon erwähnt habe. Hier waren Menschen, die sich danach sehnten, mit dem Geist Gottes erfüllt zu werden. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Verse 2 bis 4. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Sie hatten darauf gewartet, sie hatten gebetet und nun kam der Geist auf jeden von ihnen. Wenn Sie heute Abend zu dieser Gruppe gehören und sich danach sehnen, vom Geist erfüllt zu werden, dann werden Sie erfüllt werden. Die zweite Gruppe besteht aus Menschen, die dafür offen waren. Lesen wir Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 14. Es handelt sich hier um eine Gruppe von Samaritanern. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Diese zogen hinab und beteten für sie, sie möchten den Heiligen Geist empfangen, denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen Jesu, des Herrn, getauft. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Offenbar geschah etwas ganz Erstaunliches, denn wir lesen weiter. Als Simon sah, dass durch das Handauflegen der Apostel der Geist verliehen wurde, brachte er ihnen Geld. Denn Simon der Zauberer merkte gleich, wow, das ist großartig, ich wünschte, ich könnte das auch tun. Im Bibeltext heißt es weiter, und sagte, gebt auch mir diese Macht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sagte zu ihm, dein Silber fahre mit dir ins Verderben, wenn du meinst, die Gabe Gottes lasse sich für Geld kaufen. Du hast weder einen Anteil daran, noch ein Recht darauf, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Wende dich von deiner Bosheit ab und bitte den Herrn. Vielleicht wird dir dein Ansinnen vergeben, denn ich sehe dich voll bitterer Galle und Bosheit. Es ist also keine gute Idee, für diese besondere Gabe Geld anzubieten. Dennoch muss etwas ganz Erstaunliches passiert sein, damit Simon auf den Gedanken kam, dafür Geld zu bezahlen. Zur zweiten Gruppe gehören also Menschen, die offen waren für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Die dritte Gruppe besteht aus solchen, die eine eher ablehnende Haltung zeigen. Der Mann Saulus, der zum Apostel Paulus wurde, ist wohl das beste Beispiel dafür. Er war sogar feindlich eingestellt. In Apostelgeschichte Kapitel 8, Vers 1 lesen wir, dass Saulus, so hatte Paulus zuvor geheißen, bei der Steinigung des Stephanus anwesend war. Saulus aber war mit dem Mord einverstanden. Weiter in Vers 3, Saulus aber wollte die Gemeinde des Herrn vernichten. Er durchsuchte die Häuser und ließ Männer und Frauen ins Gefängnis werfen. In Kapitel 9, Vers 1 heißt es, Saulus wütete immer noch mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des Weges, das war eine frühe Bezeichnung für die ersten Christen, Jesus sagte ja, ich bin der Weg, Männer und Frauen, die er dort finde, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Es hätte also niemand feindseliger sein können als Saulus in dieser Lebensphase. Sie kennen die weitere Geschichte. Auf der Straße nach Damaskus begegnete ihm Jesus Christus. Sein Leben wurde völlig verwandelt. Er wurde mit dem Geist erfüllt und begann überall zu verkünden, Jesus lebt. Jesus ist der Sohn Gottes. Das war völlige Veränderung durch den Heiligen Geist. Dabei muss ich an einen Mann namens Robert Taylor denken. Er war 41 Jahre alt, ein erfolgreicher Geschäftsmann, dessen Ehe jedoch gescheitert war. Er hatte seine Frau und seine beiden kleinen Kinder verlassen. Er war durch und durch Atheist. Die Kirche hatte er nur viermal in seinem Leben betreten. Bei seiner eigenen Hochzeit, der Hochzeit seines Bruders und bei zwei Beerdigungen. Vier Kirchenbesuche in 41 Jahren. Bei einer geschäftlichen Besprechung fragte ihn einer seiner Geschäftspartner, haben Sie sich schon einmal überlegt, zu einem Alpha-Kurs zu gehen? Seine Antwort lautete, daran würde ich nicht einmal im Traum denken, ich bin Atheist. Etwas später sprach er mit einem anderen Geschäftsmann, der ihn fragte, Robert, hast du schon einmal daran gedacht, zu einem Alpha-Kurs in die Holy Trinity zu gehen? Er dachte, eigenartig, vielleicht sollte ich es doch mal probieren. Er kam also zum Alpha-Kurs. Er war entschlossen, seiner Kleingruppe unmissverständlich klarzumachen, dass er nicht das mindeste Interesse daran hatte. Seine ersten Worte in der Kleingruppe am ersten Abend waren, schauen Sie, ich bin mit 30 Jahren fast an Krebs gestorben. Ich finde das Leben ziemlich schwierig und kann nicht viel Positives daran finden. Was mich anbelangt, ist ewiges Leben das Letzte, was ich mir wünsche. Was kann mir das Christentum also bieten? Danach war seine Gruppe natürlich ziemlich geknickt. Bruce, der die Gruppe leitete, sagte, eine sehr interessante Sichtweise. Der Kurs lief weiter und Robert kam zum Alpha-Wochenende. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Am Samstagabend übergab er sein Leben Jesus Christus. Er wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die anderen Teilnehmer sagten, er hätte den Rest des Wochenendes wie eine Glühbirne geleuchtet. Nach dem Alpha-Wochenende ging er zu seiner Frau, die er verlassen hatte, und erzählte ihr, was passiert war. Sie sagte, ach Robert, schon wieder eine deiner Verrücktheiten. Zuerst war es Golf, dann Tennis, dann Sport, Tauchen und nun das. Du wirst dich schon wieder einkriegen. Doch Robert war entschlossen, seiner Frau zu zeigen, dass es diesmal ganz anders war. Als seine Frau sah, dass Robert sich tatsächlich verändert hatte, bat sie ihn, zu ihr und den Kindern zurückzukommen. So zog er wieder zu seiner Familie. Die Kinder waren begeistert. Samuel, der ältere Sohn, sagte, es sei total fantastisch. Er war so begeistert, dass er anfing, in der Bibel zu lesen. Er stieß auf die beiden Bücher Samuel und sagte, schau mal, Papa, die Bibel ist wirklich toll. Ich komme darin vor, sogar zweimal. Das Leben dieses Mannes wurde völlig umgekrempelt. Als der Kurs zu Ende war, fragte ich ihn, Robert, möchten Sie beim nächsten Kurs eine Kleingruppe leiten? Er sagte, was? Ich soll eine Kleingruppe leiten? 41 Jahre lang war ich Atheist, erst seit 3 Wochen bin ich Christ. Wie soll ich das machen? Ich sagte, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das tun würden. Und er antwortete, okay, dann werde ich es versuchen. Ich werde nie die zweite Woche dieses Kurses vergessen. Ich ging in den Buchladen und stieß auf Robert, der einen riesigen Bücherstapel trug. Ich sagte, Robert, was wollen Sie mit so vielen Büchern? Er sagte, nun, letzte Woche hat man mir so viele Fragen gestellt und ich wusste gar nicht, worum es ging. Ich konnte keine einzige Antwort geben. Also bin ich in den Buchladen gegangen und habe jede Menge Bücher gekauft. In jener Nacht habe ich bis 3 Uhr früh gelesen. Die ganze restliche Woche habe ich jeweils bis 3 Uhr früh gelesen. Leider hat man mir in dieser Woche wieder ganz andere Fragen gestellt. Dafür musste ich diese Bücher kaufen.
He had gone from being hostile.
Er war von einem Atheisten, der dem Christentum feindlich gegenüberstand, zu einem Menschen geworden, der anderen von Jesus erzählt. Solche Veränderungen bewirkt der Geist Gottes. Die vierte Gruppe ist die der Unwissenden. Vielleicht ist heute jemand hier, der sagt, wissen Sie, ich habe mich eigentlich immer als Christ betrachtet. Ich wurde getauft und konfirmiert und ich gehe regelmäßig zur Kirche. Aber ich glaube nicht, dass ich je sehr viel über den Heiligen Geist gehört habe. In dem nächsten Bibelvers finden wir solche Menschen. Apostelgeschichte 19, Verse 1 bis 6. Paulus durchwanderte das Hochland und kam nach Ephesus hinab. Er traf einige Jünger und fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie antworteten ihm, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Da fragte er, mit welcher Taufe seid ihr denn getauft worden? Sie antworteten, mit der Taufe des Johannes. Paulus sagte, Johannes hat mit der Taufe der Umkehr getauft und das Volk gelehrt, an den zu glauben, der nach ihm komme, an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen Jesus des Herrn taufen. Paulus legte ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie herab. Sie redeten in Zungen und weissagten. Zur fünften Gruppe gehören diejenigen, die nicht damit rechnen. Wir wollen uns ein wenig genauer mit Kapitel 10 der Apostelgeschichte beschäftigen. Vielleicht ist heute jemand hier, der sagt, nun, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich eine solche Erfahrung mache, weil ich kein besonders religiöser Mensch bin. In der Antike sonderten sich die Juden stark von den Nichtjuden, den Heiden, ab. Es gab also nur den religiösen Typ der Christen, denn die ersten Christen waren allesamt Juden. Deshalb war viel Überzeugungskraft nötig, um diese aus dem Judentum stammenden Christen davon zu überzeugen, dass auch Nichtjuden Christen werden konnten. In unserem Text geschieht genau das. Cornelius, ein Nichtjude, ein Heide, erhielt in einer Vision eine klare göttliche Botschaft. Und Petrus erhielt zur gleichen Zeit eine klare göttliche Botschaft. Infolgedessen machte sich Petrus auf den Weg zu Cornelius und predigte das Evangelium von Jesus Christus im Haus des Cornelius. Während dieser Predigt geschah Folgendes. Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 44. Noch während Petrus dies sagte, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hörten. Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde.
Even on the non-Jews.
Denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott preisen. Und in Vers 47 sagt Petrus, kann jemand denen das Wasser zur Taufe verweigern, die ebenso wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Was erlebten sie? Zuerst erlebten sie die Kraft des Heiligen Geistes. Wir wissen nicht genau, was geschah. Doch Petrus sagte, die ebenso wie wir den Heiligen Geist empfangen haben. Sie erlebten also vermutlich etwas sehr Ähnliches wie das, was Petrus und die anderen am Pfingsttag erlebt hatten.
On the day of Pentecost, when Peter and the others received the Holy Spirit. And it must have been something amazing.
Es muss etwas sehr Außergewöhnliches gewesen sein, denn Petrus hielt mitten in seiner Predigt inne.
He had to stop preaching.
Normalerweise hören Prediger nicht so leicht mitten in ihrer Predigt zu reden auf, es sei denn, es passiert etwas wirklich Dramatisches. Irgendetwas geschah. Im Bericht über Pfingsten wird die Erfahrung der Jünger mit einem Wort beschrieben, das einen tropischen Wirbelsturm bezeichnet. Sie hörten den Sturmwind, keinen echten, aber es glich einem. Es war der Atem Gottes, der Wind Gottes, der Hauch, der Geist, Ruach. Manchmal gibt es physische Auswirkungen, wenn der Geist Gottes auf einen Menschen kommt. Manchmal scheint tatsächlich ein Sturm durch den Raum zu fegen. Manchmal werden Menschen durch den Geist regelrecht auf den Boden geworfen. Andere atmen tief ein. Sie atmen den Geist Gottes. Am Pfingsttag sah man etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden von ihnen ließ sich eine Flammenzunge nieder. Feuer symbolisiert in der Bibel Kraft. Aber auch Reinigung. Wenn sie ein Stück nasses Holz nehmen und ins Feuer werfen, so ertönt ein zischendes Geräusch, wenn die Feuchtigkeit herausgezogen wird. Das ist sozusagen der reinigende Effekt. Schließlich fängt das Holz selbst Feuer. Und wenn Gottes Feuer auf einen Menschen kommt, Jesus sagte, er werde die Menschen mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen, dann fängt dieser Mensch Feuer. Manchmal wirkt sich das körperlich aus. Ich habe schon oft gehört, dass das Empfinden von Wärme in Verbindung mit dem Geist erfolgt. Manche sprechen von Wärme in den Händen. Andere sagen, ich glühte durch und durch. Und wieder andere sagen, ich spürte flüssige Hitze in meinen Armen. Ich will hier keinesfalls behaupten, dass eine körperliche Erfahrung dieser Art unbedingt auftreten muss. Es ist ein schwieriger Balanceakt. Denn wenn man von den körperlich spürbaren Auswirkungen des Geistes spricht, erwidern manche, das ist Autosuggestion. Sie suggerieren sich selbst, dass diese Dinge passieren, und dann empfinden sie es so. Nachdem ich solche Bemerkungen gehört hatte, habe ich beim nächsten Mal gar nicht mehr von den körperlichen Auswirkungen gesprochen. Doch sie ereigneten sich. Und dann kamen die Leute zu mir und sagten, warum haben Sie nicht über diese Dinge gesprochen? Wir waren ganz überrascht. Es wäre besser gewesen, Sie hätten uns darauf vorbereitet, denn wir wussten nicht, was da mit uns passierte. Daher möchte ich Ihnen heute sagen, dass diese Dinge nicht unbedingt passieren müssen. Aber wenn Sie solche Erfahrungen machen, dann sollen Sie wissen, es ist ganz normal. Es handelt sich um eine kleine körperliche Auswirkung einer sehr großen, bedeutsamen Sache. Entscheidend ist das Wirken des Geistes in Ihrem Herzen, nicht die körperlich spürbaren Auswirkungen davon. Es ist also überhaupt nicht wichtig, ob Sie solche körperlichen Wirkungen spüren. Entscheidend ist das, was in Ihrem Herzen geschieht. Manche spüren das auch körperlich, andere nicht. Man kann das mit dem Sich-Verlieben vergleichen. Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Empfindungen, wenn sie sich verlieben. Manche Menschen bleiben eher britisch und fühlen nichts. Andere spüren Schmetterlinge im Bauch, haben Herzklopfen oder es läuft ihnen heiß und kalt den Rücken herunter. Nun zählen aber nicht die Symptome. Entscheidend ist doch, dass man verliebt ist. Es wäre doch absurd, wenn man sagen würde, stellen Sie sich vor, als ich jene Person traf, hatte ich Schmetterlinge im Bauch und mein Herz begann zu rasen. Ob es wohl ein Buch über Schmetterlinge im Bauch und Herzklopfen gibt? Ich würde gern einen Kurs dazu besuchen, damit ich die Schmetterlinge im Bauch und das Herzklopfen noch stärker spüren kann. Man würde wohl eher sagen, ich möchte diese Beziehung vertiefen. Die Auswirkungen des Heiligen Geistes sind in der Regel schlicht und einfach Liebesbezeugungen. Denn die wichtigste Aufgabe des Geistes Gottes besteht darin, Gottes Liebe in unsere Herzen auszugießen, uns spüren zu lassen, wie sehr Gott uns liebt. Damit haben wir uns schon früher beschäftigt. Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Wir alle brauchen Liebe. Ich hörte mal von einem Ehepaar, das seit 50 Jahren verheiratet war. Sie feierten ihre goldene Hochzeit. Es war ein ungewöhnliches Paar, denn die beiden stritten sich während ihres ganzen Ehelebens ohne Unterlass. Sie stritten sich vom Tag ihrer Hochzeit an, Tag ein, Tag aus, Woche um Woche, Monat um Monat. Als die goldene Hochzeit nun näher rückte, kam die ganze Familie zusammen. Man überlegte hin und her, welches Geschenk für die beiden zur goldenen Hochzeit passend wäre. Schließlich fanden sie die perfekte Lösung. Sie schenkten einen Gutschein für den Besuch bei einem der besten und teuersten Psychiater. Die beiden stritten sich dann darüber, ob sie das Angebot annehmen sollten. Schließlich nahmen sie an. Auf dem Weg zur Praxis stritten sie ununterbrochen. Sie stritten sich im Wartezimmer und im Sprechzimmer des Psychiaters. Und kaum hatte der Psychiater ihnen die erste Frage gestellt, fingen sie wieder zu streiten an. Er konnte nur wenig herausfinden, weil sie sich in einem fort stritten. Schließlich sagte er, stopp. Ich werde jetzt etwas tun, was ich in meiner ganzen beruflichen Laufbahn noch niemals getan habe. Dann stand er auf, ging um den Schreibtisch herum, nahm die kleine alte Dame in den Arm und küsste sie lange auf den Mund. Dann drehte er sich zu ihrem Mann um und sagte, das ist das, was ihre Frau braucht, und zwar dreimal wöchentlich. Der Mann kratzte sich am Kopf und sagte, gut, Herr Doktor, wenn Sie meinen, dann bringe ich Sie montags, mittwochs und freitags vorbei. Was der Psychiater sagen wollte, war dies. Diese Frau braucht Liebe. Liebe zu erfahren ist das tiefste menschliche Bedürfnis. Und wir können durch den Geist Gottes Liebe erfahren. Bitte lassen Sie ein Lesezeichen in Apostelgeschichte 10 und schlagen Sie kurz Epheser, Kapitel 3, Verse 14 bis 19 auf. Hier betet der Apostel Paulus für die Christen in Ephesus. Und wenn er heute Abend bei uns wäre, würde er sicherlich dasselbe Gebet sprechen. Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, nach dessen Namen jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird. Und bitte, er möge euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit schenken, dass ihr in eurem Innern durch seinen Geist an Kraft und Stärke zunehmt. Durch den Glauben wohne Christus in eurem Herzen, in der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Er betet darum, dass die Gläubigen das Ausmaß der Liebe Christi erkennen. Wir haben vermutlich heute Menschen aus der ganzen Welt bei uns. Die Liebe Christi erstreckt sich auf jeden Stamm, jede Nation, jeden Ort dieser Welt. Wie lang währt diese Liebe? Unser ganzes Leben hindurch. Wie tief geht sie? Manchmal fühlen wir vielleicht, dass wir große Fehler in unserem Leben gemacht haben. Egal wie tief wir gefallen sind, die Liebe Christi reicht bis dorthin. Wie hoch reicht diese Liebe? Sie kann uns in die allerhöchste Stellung versetzen und uns zu Prinzen und Prinzessinnen, Söhnen und Töchtern Gottes machen. Wenn man sich diese vier Dinge vergegenwärtigt, wie weit und lang, wie hoch und tief diese Liebe ist, dann ergibt sich die Form eines Kreuzes. Und genau darum wissen wir, dass Gott uns liebt. Er kam in der Person seines Sohnes, um für sie und mich zu sterben. Paulus betete darum, dass wir das Kreuz, die Liebe Christi, erfassen. Er geht in seinem Gebet noch weiter. Die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. Das bedeutet, dass wir diese Liebe nicht einfach mit dem Verstand begreifen können. Wir müssen sie in unserem Herzen erfahren. Genau das bewirkt der Heilige Geist. Er schenkt uns die Erfahrung der Liebe Gottes zu uns. Daher heißt es weiter in Paulus' Gebet, so werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Es geht also darum zu wissen, dass Jesus sie liebt. Das war also die erste Erfahrung der Leute im Haus des Cornelius, die Erfahrung der Kraft des Geistes Gottes. Anschließend fingen sie an, Gott zu loben. Wir gehen zurück zur Apostelgeschichte 10, Vers 46. Denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott preisen. Spontaner Lobpreis ist die Sprache derer, die über ihre Beziehung zu Gott überglücklich und davon begeistert sind. Augustinus, der vielleicht größte Theologe der christlichen Kirche, sagte Folgendes über Gott. Der Gedanke an dich, damit meinte er Gott, bewegt uns so tief, dass wir gar nicht anders können, als dich zu preisen. Denn du hast uns für dich geschaffen. Und unser Herz kommt nicht zur Ruhe, bevor es ruht in dir. Wenn wir Gott singend preisen, wie wir das gemeinsam getan haben, dann verschmelzen verschiedene Stimmen zu einer Stimme des Lobpreises. Und diese Antwort auf die Liebe Gottes bezieht unser ganzes Wesen ein, nicht nur unseren Verstand, sondern auch unser Herz, unseren Willen und unsere Gefühle. Ich glaube, dass viele Menschen bezüglich der Gefühle eher zögerlich sind. Sie fragen sich, ist es wohl richtig, in der Gemeinde Gefühle auszudrücken? Besteht nicht die Gefahr der Emotionalität? Ich denke, es lohnt sich, darüber nachzudenken und einiges dazu zu sagen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich selbst ein bisschen Angst vor Emotionen. Ich bin Engländer. Und ich bin von klein auf dazu erzogen worden, meine Gefühle zu unterdrücken. Wenn deine Lippen anfingen zu zittern, wenn sich irgendein Gefühl ankündigte, dann musste man die Lippen zusammenpressen. Wir wurden dazu erzogen, Haltung zu bewahren. Ich glaube, dass ich es nach wie vor schwierig finde, im Allgemeinen Gefühle zu zeigen. Und das gilt auch für den Lobpreis. Es gibt Menschen, die sehr leicht auf den Geist reagieren. Ich gehöre eher nicht dazu. Doch ich glaube, dass das vor allem an unserer britischen Mentalität liegt. Sehen Sie, Jesus war kein Engländer. Für waschechte Briten mag das ein Schock sein. Doch er war wirklich kein Engländer. Die hebräische Kultur war für Gefühle wesentlich offener. Vor einigen Tagen kam meine Tochter von einer 5-monatigen Weltreise zurück. Sie war mit zwei Freunden unterwegs gewesen, die sie bereits seit ihrer frühesten Kindheit kannte. Einer davon ist mein Patensohn und der andere ist der Bruder meiner Patentochter. Sie sind zusammen aufgewachsen. Wir fuhren zum Flughafen Heathrow, um sie abzuholen, und alle Familien waren zusammengekommen. Sie hatten Spruchbänder vorbereitet und Trommeln und alles Mögliche mitgebracht, um die drei willkommen zu heißen. Da standen wir nun. Die Situation war sehr emotionsgeladen, denn das Flugzeug war gelandet und wir sahen all die Leute, die herauskamen und suchten ständig nach unseren Kindern. Mehrmals rief ich, da ist sie. Und dann war es doch jemand völlig anderes. Die Aufregung nahm zu. Und dann kamen auf einmal drei Personen durch. Eine davon, mein Patensohn, hatte sich gestylt wie Johnny Depp in Fluch der Karibik. Daneben ging der Bruder meiner Patentochter. Er sah aus wie David Beckham vor seinem Haarschnitt und trug einen Dreiteiler aus Seide. Sie hatten sich nach der Landung offensichtlich extra für diesen Moment umgezogen. Meine Tochter ging zwischen den beiden. Und als die drei durch die Tür kamen, war die Freude unbeschreiblich. Wir schrien und jubelten und beinahe hätte uns die Polizei verhaftet, weil unsere Spruchbänder irgendwelche Überwachungskameras verdeckten. Wir haben uns nicht einfach die Hände geschüttelt und gesagt, ach, wie nett, dich wiederzusehen. Wir haben uns umarmt. Ich habe geweint. Als sie abflog und als sie wiederkam, habe ich geweint. Sie dachte, ich hätte die 5 Monate über geweint. Habe ich ja auch, nur nicht so schlimm. Die Situation war voll von Emotionen. Denn wenn man jemanden liebt, dann bringt man seine Gefühle zum Ausdruck. Einige Leute sagen, ja, aber nicht in der Kirche. Das ist etwas anderes. Es wäre unangemessen. Die Kirche ist ein öffentlicher Ort. Da sollten wir mehr Zurückhaltung zeigen. Doch ich glaube, wir sollten konsequent sein. Selbst Briten drücken manchmal ihre Gefühle in der Öffentlichkeit aus. Ich weiß das, weil ich ein Cricket-Fan bin und beobachtet habe, dass man früher bei Cricket-Spielen weniger Emotionen zeigte als heute. Ich erinnere mich noch an ein Spiel 1968. Ja, lang, lang ist's her. Als England gegen die Australier gewann und Colin Cowdrey der Kapitän der englischen Mannschaft war. Wir brauchten in der letzten halben Stunde noch 5 Tore. Die Situation war sehr angespannt, denn am Nachmittag hatte es Sturm gegeben und alle hatten geholfen, das Spielfeld freizuräumen, damit die letzten 5 australischen Tore gewonnen werden konnten. Kurz vor Spielende gelang der entscheidende Coup und England hatte die Australier besiegt. Colin Cowdrey, der englische Kapitän, klatschte leicht in die Hände und sagte, gut gemacht.
Well played.
Und alle verdrückten sich. Nun, beim Fußball geht es ein bisschen anders zu. Ich habe mir diese Woche einige Spiele angesehen. Und die britischen Fans trugen die englischen Farben, standen alle zusammen und sangen und gröhlten mit hochgereckten Armen in der Öffentlichkeit.
Disgusting.
Wie empörend. Entsetzlich. Wie die ihre Gefühle zur Schau stellen.
Disgraceful.
Aber eigentlich ist es doch okay. Schließlich ist es Fußball und Fußball ist wirklich wichtig. Beim Fußball ist es in Ordnung, Gefühle zu zeigen. Aber wenn es um Gott geht, nun, das ist doch etwas ganz anderes. Bischof Cuthbert Barnsley, ein ehemaliger Bischof von Coventry, sagte, die größte Gefahr für die englische Kirche ist nicht rasende Emotionalität, sondern eher eine leichte Unterkühlung. Wir müssen konsequent sein. Wenn wir eine emotionale Persönlichkeit haben und zum Beispiel beim Fußball oder in menschlichen Beziehungen viel Gefühl einbringen, dann sollten wir uns frei fühlen, auch Gott gegenüber unsere Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Das bezieht unser ganzes Wesen ein, unsere Gefühle, unseren Verstand, unser Herz und unseren Körper. Wussten Sie, dass die früheste Form des Gebets und des Lobpreises mit erhobenen Händen geschah? Im Brief an Timotheus wird ausdrücklich erwähnt, heilige Hände im Gebet zu erheben. Die Juden erhoben beim Gebet die Hände, wie es in der Antike ganz normal war, die Hände zu erheben. Wenn Sie also in eine Gemeinde kommen und sehen, dass alle Anwesenden die Hände erheben, sagen Sie sich einfach, ich habe eine sehr konservative Gemeinde gefunden, die die Gebetsform der ersten Christen im ersten Jahrhundert aufgreift. Wenn die Leute aber ihre Arme hängen lassen, sagen sie sich, eine sehr moderne Gemeinde, richtig trendy, die experimentieren mit neuen Gebetsformen. Entscheidend ist, dass wir uns frei fühlen. Wir müssen nicht so weit gehen wie die Amerikaner. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Wir lieben die Amerikaner. Falls Sie dieses Video in Amerika sehen, wir lieben euch Leute. Außerdem gilt es nicht für alle Amerikaner. Sind an diesem Wochenende Amerikaner hier? Oh, ziemlich viele. Es gilt nicht für Amerikaner von der Ostküste. Haben wir Amerikaner von der Westküste hier? Oh, hallo. Nur einen. Nun, es gilt nur für einen ganz kleinen Teil der Westküste. Nur der südliche Zipfel von Kalifornien. Sind Sie zufällig von Südkalifornien? Tatsächlich? Es gilt aber nur für ein ganz kleines Gebiet in Südkalifornien, namens Van Nuys. Sie kommen daher? Ganz aus der Nähe, ach du meine Güte. Nun, es handelt sich um ein Mikroklima. Also gilt es nur für die Gegend genau um Van Nuys. Also ich stieß einmal auf eine Reklame in einer religiösen amerikanischen Zeitschrift. Darin wurde für ein Deodorant namens A Glow geworben. Das erschien wirklich in einer amerikanischen religiösen Zeitung. Unter einem Foto dieses Produkts stand A Glow, der heilige Deo-Roller. Daneben war ein Mann mit erhobenen Armen abgebildet. Der Text dazu lautete, Roger Van Norton von der Golgatha-Kirche Van Nuys, es heißt hier ausdrücklich, dass er genau in Van Nuys lebt, nicht irgendwo in der Nähe. Roger Van Norton erzählt, ich habe mich nie getraut, in der Kirche meine Arme zu erheben, aus Angst, die Person neben mir könnte weniger gesegnet werden als ich. Der Geist war willig, doch das Fleisch, nun in diesem Fall zu stark. Doch nun benutze ich Aglow und ich kann während des ganzen Gottesdienstes die Arme erheben. Achtung, Pastoren! Geistliche aus dem ganzen Land haben bestätigt, dass die Gottesdienste besser besucht werden, seit in ihrer Gemeinde A Glow benutzt wird, der heilige Deo-Roller. Fragen Sie nach unserer speziellen Halterung für Kirchenbänke und Rabatt für bestimmte Mengen. Das extra starke Deodorant für besonders aktive Anbeter. Also, wir müssen nicht unbedingt so weit gehen. Wir sind den Amerikanern sehr dankbar. Sie haben uns so viel gezeigt. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Wir lieben Sie. Viele meiner besten Freunde sind Amerikaner. Wirklich, wir haben so viel von ihnen gelernt. Ich liebe sie und fliege gern nach Amerika und hoffe, dass ich da jetzt immer noch hin darf. Doch zurück zu unserem Text in Apostelgeschichte 10, Vers 46. Sie empfingen eine neue Sprache. Denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott preisen. Wir haben das bereits in Kapitel 2 in Verbindung mit Pfingsten gesehen und auch in Kapitel 19. Ich möchte jetzt ganz direkt etwas zum Thema Zungenreden sagen. Zuallererst, nicht alle Christen reden in Zungen. Es ist kein Kennzeichen eines Christen, in fremden Sprachen zu reden. Es ist auch kein Kennzeichen dafür, dass jemand mit dem Geist erfüllt ist. Man kann voll des Heiligen Geistes sein und trotzdem nicht in Sprachen reden. Es gibt keine erste Klasse Christen, die in Sprachen reden, und Christen zweiter Klasse, die das nicht tun. Es ist auch nicht die wichtigste Gabe. Wenn Paulus die Gaben auflistet, dann erscheint, wie wir heute Morgen gesehen haben, Zungenreden manchmal ganz unten. Vielleicht fragt nun jemand, warum wird dann bei Alpha darüber gesprochen? Nun, wir haben sowohl im Neuen Testament als auch in unserer eigenen Erfahrung festgestellt, dass das Zungenreden die erste der eher offensichtlich übernatürlichen Gaben ist. Was genau ist die Gabe des Zungenredens? Lassen Sie uns den 1. Korintherbrief, Kapitel 13 aufschlagen. Dieser Text wird oft bei Hochzeiten gelesen, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Leute auf den Eingangsvers achten. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Paulus spricht hier von zwei verschiedenen Typen von Sprachen. Erstens von der menschlichen Sprache und zweitens von der Sprache der Engel. Es kommt vor, dass Menschen die Gabe des Zungenredens so empfangen, dass sie in einer bekannten menschlichen Sprache reden. Das ist zum Beispiel letztes Wochenende vorgekommen. Jemand betete für eine andere Person und es stellte sich heraus, dass das Gebet auf Arabisch gesprochen wurde. Doch häufiger handelt es sich um eine Sprache der Engel, die wir nicht identifizieren können. Worum geht es dabei genau? Lesen wir im 1. Brief an die Korinther, Kapitel 14, Vers 2. Wer in Zungen redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Zu Gott sprechen bezeichnen wir als, genau, als Gebet. Es ist also eine Form des Gebets. Und zwar eine Form, die über die Grenzen der Sprache hinausgeht. Auch in der menschlichen Kommunikation sind wir manchmal blockiert, nicht wahr? Mir passiert das jedenfalls dann und wann. Es kommt vor, dass ich jemandem etwas vermitteln will und einfach nicht die richtigen Worte finde, um genau das auszudrücken, was ich ausdrücken möchte. Wir stoßen alle an unsere Grenzen, selbst wenn wir noch so viele Wörter kennen. Sogar Churchill, der wahrscheinlich über einen reicheren englischen Wortschatz verfügte als irgendwer sonst in der jüngeren Geschichte, war in seiner Kommunikation begrenzt. Wir alle sind so begrenzt, denn wir fühlen etwas, denken an etwas und wollen dies ausdrücken. Und wir müssen dann eine Sprache finden, die unser Gegenüber verstehen kann. Wir müssen das tun, damit wir verstanden werden. Doch mit Gott verhält es sich anders. Wir können mit unserem begrenzten Wortschatz mit Gott kommunizieren. Und Gott kann uns im Gebet auch anders führen. Er kann uns von den Grenzen der menschlichen Sprache befreien. Und so heißt es in Vers 14, denn wenn ich nur in Zungen bete, betet zwar mein Geist, aber mein Verstand bleibt unfruchtbar. Der Verstand braucht nicht den Prozess zu durchlaufen, die Worte in eine erkennbare menschliche Sprache zu übersetzen. Der Sprecher hat dabei natürlich die volle Kontrolle. Er kann beginnen und aufhören, wann er will. Warum ist Zungenreden hilfreich? Weil es uns, wie Paulus sagt, auferbaut. Es ist sehr hilfreich, wenn es um Lobpreis und Anbetung geht. Wenn wir Gott loben und anbeten, fehlen uns manchmal die Worte, so wie es uns auch in zwischenmenschlichen Beziehungen geht. Wenn ich zum Beispiel meiner Tante einen Dankesbrief schreibe, das sieht etwa so aus. Liebe Tante Edna, vielen Dank für die schönen Socken, die du mir geschenkt hast. Wir sind gerade aus einem schönen Urlaub zurückgekommen. Ach du meine Güte, zweimal hintereinander schön. Also streiche ich eins und schreibe dafür fantastisch, wunderbar, brillant, erstaunlich, rappelscharf, herrlich. 10 Sekunden und mir fallen keine Begriffe mehr ein. Doch Gott kann uns eine Sprache schenken, die von dieser Begrenzung frei ist. Wenn wir unter Druck stehen, fällt uns das Beten manchmal sehr schwer. Ich muss daran denken, wie ich die Nachricht bekam, dass meine Mutter einen Herzinfarkt erlitten hatte und im Krankenhaus lag. Dieser Infarkt führte schließlich zum Tod, doch zunächst wusste ich das noch nicht. Im Taxi wollte ich also beten, aber ich wusste einfach nicht wie. Nie war ich dankbarer für die Gabe des Zungenredens. Dadurch konnte ich in dieser Situation mein Herz vor Gott ausschütten. Das Zungenreden kann auch bei der Fürbitte für andere hilfreich sein. Manchmal ist es schwierig, für jemanden zu beten. Dann kann Gott uns diese Gabe für unser Gebet schenken. Befürwortet das Neue Testament diese Gabe? Im 1. Brief an die Korinther 14 geht es um den übermäßigen Gebrauch des Zungenredens im Gottesdienst. Paulus macht in Kapitel 13 deutlich, dass Liebe das Allerwichtigste ist und dass jede Gabe in Liebe praktiziert werden muss. In Kapitel 14 versucht er den Korinthern klarzumachen, dass die Gabe des Zungenredens nicht bei jedem Gottesdienst zum Zug kommen muss. Die Korinther waren so begeistert, dass ständig jemand aufstand, um in einer fremden Sprache zu reden. Paulus sagte, seht mal, das macht keinen Sinn. Es ist besser, 5 verständliche Worte zu sprechen, als 1000 Worte in einer unbekannten Sprache. Gleichzeitig sagte er, verbietet jedoch nicht, in Zungen zu reden. Wenn dies in der Öffentlichkeit geschieht, dann muss eine Auslegung erfolgen. Dabei geht es nicht um eine Übersetzung, sondern um die Interpretation des Gesagten. Wenn es dagegen um den privaten Gebrauch des Zungenredens geht, so ermutigt Paulus dazu. Vers 18, ich danke Gott, dass ich mehr als ihr alle in Zungen rede. Das Singen in Zungen ist noch etwas anderes, dazu kommen wir auch noch. Während das laute Beten in Sprachen im Allgemeinen eine private Handlung ist, handelt es sich beim Singen in Sprachen um eine gemeinsame Aktivität. Wir alle sind daran beteiligt. Wir müssen aufeinander hören, während wir singen. Und oft klingt es wunderschön, wenn Menschen gemeinsam und von Herzen Gott loben. Wie empfangen wir diese Gabe? Wir empfangen sie wie alles andere auch, indem wir darum bitten. Das gilt für alle Gaben. Wir haben den Heiligen Geist, den Geber aller Gaben, empfangen. Das ist das Entscheidende. Nicht jeder spricht in Sprachen. Doch Paulus sagt in Vers 5, ich wünschte, ihr alle würdet in Zungen reden. Diese Gabe ist verfügbar. Das bedeutet aber nicht, dass jeder über sie verfügen muss oder wird. Wir müssen Gott darum bitten. Und dann aktiv werden. Wir müssen beginnen zu reden. Als ich zum ersten Mal darum gebetet habe, hielt ich mir den Mund zu, fest, und meinte dann, ich habe es nicht empfangen. Dann erklärte mir jemand, du musst wirklich anfangen zu reden in einer fremden Sprache. Dann kommen die Wörter schon. Möchten Sie gerne mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Sie brauchen auch nicht unbedingt in Zungen zu reden. Schlagen wir Lukas 11, Vers 9 auf. Meiner Erfahrung nach gibt es 3 Hürden, wenn wir den Heiligen Geist empfangen wollen. Die erste Hürde ist Zweifel. Wenn ich frage, kann ich ihn überhaupt empfangen? Lukas sagt dazu dies, Lukas 11, Verse 9 bis 13. Darum sage ich euch, bittet, dann wird euch gegeben. Und man kann richtig die Jünger sehen, wie sie zögern. Also sagt Jesus zum zweiten Mal, sucht, dann werdet ihr finden. Und immer noch sind sie nicht überzeugt. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Man kann sehen, wie sie denken, nicht sicher. Vielleicht andere, wenn sie fragen, aber sicher nicht ich. Also geht Jesus noch weiter. Denn wer bittet, der empfängt. Jeder, auch du. Wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, den wird geöffnet. Das ist die erste Hürde, Zweifel. Die zweite Hürde ist Angst. Man kann die Jünger wieder sehen. Diesmal sind sie überzeugt. Wenn ich frage, werde ich empfangen. Aber Hilfe, will ich überhaupt? Wird nicht etwas Schreckliches mit mir passieren? Also antwortet Jesus, schaut, einige von euch sind Väter. Angenommen, euer Sohn käme zu euch. Es ist Mittag und ihr würdet ihn fragen, was möchtest du zu Mittag essen? Und euer Sohn sagt, am liebsten Fish and Chips. Und ihr sagt, klasse, da drüben ist ja gleich der Laden, wo es die gibt. Ich flitz mal eben dorthin und hol dir was. Aber anstatt in den Fish and Chips Laden, geht ihr in die Zoohandlung. Und holt euch eine Schlange. Ihr kommt zurück und sagt zu eurem Sohn, wolltest du nicht Fisch und Chips? Hier ist es. Und gebt ihm die Schlange. Jesus sagt es so. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet? Er hat wohl vergessen, die Chips zu erwähnen. Oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet. Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Er will uns nichts Schreckliches geben, sondern den Heiligen Geist. Das dritte Hindernis ist, dass wir uns nicht würdig genug fühlen. Ich habe oft gedacht, ich bin es nicht wert. Die anderen wissen gar nicht, wie ich wirklich bin. Selbst wenn ich darum bitte, wird Gott mich nicht erhören, weil ich es nicht verdiene. Ich verstehe, warum heilige Menschen, Pastoren und solche, die schon lange Christen sind, dies von Gott empfangen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott mir den Heiligen Geist schenken wird. Aber Jesus sagte nicht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die schon lange Christen sind, den richtigen Heiligen. Er sagte, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Sollten wir ihn nicht darum bitten?
Diese Sendung zeichnet nicht den Alpha-Kurs in seiner Gesamtheit nach. Das Schauen der gesamten Kursteile im Fernsehen ist nicht vergleichbar mit dem Besuch eines Alpha-Kurses bei Ihnen vor Ort. Alpha-Kurse werden heute in Tausenden von Gemeinden in Deutschland und weltweit angeboten. Details über Kurse in Ihrer Nähe finden Sie unter www.alphakurs.de.